Angst und Geistesgegenwart. Nachrichtensendungen sind so etwas wie Nachhilfeunterricht. Sie klären uns auf über den Stand der Dinge und katapultieren uns auf die Höhe der Gegenwart. Anders als Kommentare, die der Leser sich auch schenken kann, sind die Bilder, die uns Tag für Tag von den Rändern Europas ins Haus geliefert werden, eine Botschaft, die man nicht ungestraft ignoriert. Wer wusste bis vor kurzem etwas von Ceuta und Melilla? Aber wir haben viel dazugelernt seit den Interviews mit den Schwarzafrikanern, die nach einer Nacht, von der niemand so genau weiß, was in ihr geschehen war, wieder nach Marokko zurückgeschickt worden waren, mit notdürftig verbundenen Händen, die sie sich am Stacheldrahtzaun und an einer über 6 Meter hohen Mauer zerschnitten hatten. Wir hatten schon vergessen, dass es spanische Exklaven auf afrikanischem Boden gibt und dass dort Wanderungs- und Flüchtlingsrouten zusammenlaufen, die südlich der Sahara beginnen, durch die Wüste führen und irgendwann vor den Mauern der spanischen Exklave enden. Und wir hörten von den Leuten, die da im Sande ausgestreckt saßen und auf ihren Abtransport warteten, dass sie nach Einbruch der Nacht ihren nächsten Versuch unternehmen würden. Wir haben uns inzwischen mit der Geografie der Flucht, der Meerengen, der kürzesten Routen zwischen Festland und vorgelagerten Inseln vertraut gemacht und uns fast schon an die mit Menschen überfüllten Fischkutter gewöhnt, die von Mundschutz und Plastikhandschuhe tragenden Grenzpatrouillen aufgebracht werden, so als seien die Flüchtlinge an Bord allesamt mit einem gefährlichen Virus infiziert. Die Kameras arbeiten fast immer bei Nacht. Die Gesichter treten aus dem Dunkel hervor, die Küsten liegen in der Dämmerung, Gibraltar, Algeciras, Lampedusa. Angeschwemmte Leichen, weit aufgerissene Augen, in denen sich der Schrecken der Ertappten mit dem überraschten Blick der unverhofft Geretteten verbindet. Zahlen tauchen auf, von Tausenden, die in den letzten Jahren auf seeuntauglichen Schiffen zu Tode gekommen sind, bei der Überfahrt von der mauretanischen Küste zu den spanischen Urlaubsinseln, von Tunesien nach Sizilien oder bei der Überschreitung eines gar nicht so harmlosen Gewässers wie dem der Oder. Wir folgen den Reportern auf den sich verändernden Routen und lernen etwas von der Wachheit einer zielstrebigen und überlebenstrainierten Intelligenz, die sich nicht einfach abweisen lässt, sondern Scheitern und Niederlagen auf dem Weg zum Ziel schon einkalkuliert hat. Wir machen uns mit einer neuen Geografie Europas vertraut, mit Küstenverläufen, Inselgruppen und Flüssen, die wir bisher allenfalls aus den Urlaubsprospekten kannten. Ein neues Vokabular hält Einzug. Schlupflöcher, Drittland, Schengen-Raum, Schleusen, Trafficking. Aber Ceuta oder Melilla sind fern, sind Sache von Grenzpatrouillen, einer hochgerüsteten Gruppe von Experten zur Verhinderung illegalen Grenzübertritts nach Europa. Andere Bilder kommen aus der nächsten Umgebung, fast aus der Nachbarschaft. Aus der Banlieue von Paris, Lyon und Marseille. Mit einem Mal wird klar, die Wanderung hat längst die europäischen Metropolen erreicht. Die dritte Welt hat in den Städten der ersten Welt ihre Zelte aufgeschlagen. Die unsichtbaren Städte, die sich in einer stummen, jahrzehntelangen Wanderung gebildet haben, sind aus dem Untergrund hervorgetreten und haben sich zu erkennen gegeben. Milieus, Zusammenhänge, Subkulturen von großer Kohärenz sind entstanden, wie sie nur dort entstehen, wo die eigene Existenz, die der Familie und der eigenen Kinder auf dem Spiel stehen. Sie verfügen über alles, was Milieus von Dauer haben müssen, um überlebensfähig, lebenstüchtig zu sein, Improvisationstalent, um sich in fremden Umgebungen zurechtzufinden, Not, die zusammenschweißt, ein Bewusstsein der Herkunft und der Diskriminierung, das Gefühl der Isolation, das ein Aufgehen der Gemeinschaft in der Gesellschaft, des Clans in der Nation verhindert. Auch Resignation und Hass, der, wenn es darauf ankommt, in Aktion umschlägt. Man muss kein gelernter Stadtsoziologe sein, um zu begreifen, dass der Gewaltausbruch in den Pariser Vorstädten nicht nur das Werk einzelner jugendlicher Brandstifter war. Wie immer man das Konglomerat der Ursachen und Motive, die den Ausbruch herbeigeführt haben, auch gedanklich entschärfen will, etwa mit dem Hinweis auf die soziale Not der Zurückgewiesenen und Zurückgebliebenen und Abgehängten. Es bleibt ein ethnischer oder rassischer Beiklang. Die Gemeinschaft der Revoltierenden ist stark, da sie unter sich und bei sich bleibt. Sie ist von außen kaum zu durchschauen und zu verstehen, meist auch nicht interessant und der Rede erst wert, wenn etwas passiert ist. Sie lebt nach ihrem eigenen Rhythmus, umso mehr, als sie aus den Verbindlichkeiten, die die Arbeitsgesellschaft auferlegt, herausgefallen ist. Sie lebt in ihrer eigenen Sprache, umso mehr, als sie den Anschluss an die Umgebung verloren hat und im Zeitalter von Kabel- und Satellitenfernsehen, von International Call Centers an jeder Straßenecke und per Handy jederzeit mit der Welt zu Hause verbunden ist. Zum ersten Mal handelt es sich vielleicht um eine Diaspora, die keinen Anlass mehr hat, in der Diaspora einen Notbehelf, ein Provisorium zu sehen, das man so rasch als möglich hinter sich bringt, sondern einen passablen Zustand, der auch dauerhaft werden kann. Man ist unter sich, von der Geburt bis zum Tod. Man bewegt sich in seiner Sprache, ohne dass sie die einzige bliebe, in der man sich ausdrücken können muss. Man lebt nicht in einer Scheinwelt, sondern in einer parallelen Wirklichkeit, an die Umgebung angedockt, solange es von Vorteil oder unausweichlich ist, zu der die Verbindungen aber auch aufgekündigt und gekappt werden können, wenn sie hinderlich oder überflüssig geworden sind. Isolation und Rückzug als Lebensbedingung. Eine Ghettoisierung, in der das Ghetto nicht nur als Fluch, sondern als Existenzbedingung des Bei-sich-Seins und Unter-sich-Bleibens erscheint. Die brennenden Autos, die zerschlagenen Schaufenster sind von allem etwas. Ohnmächtiger Protest, gezielter Angriff, blinde Kontaktaufnahme mit der Welt draußen, kriminelles Spiel, Selbstbehauptung, Wiederaufnahme eines Gesprächs, das abgebrochen und gescheitert ist,